Vis-à-vis.
Matthias Peß, die Berliner Festspiele sind für Sie eine Riesenlegende, so haben Sie es jedenfalls mal zu Ihrem Amtsantritt vor 4 Jahren gesagt. Inwiefern ist das eine Riesenlegende?
Ja, weil es so stark mit der Geschichte der Stadt und auch der Welt verbunden ist, viel stärker als andere Kulturinstitutionen. Wir sind ja 1951 auf Betreiben der amerikanischen Alliierten als Schaufenster des Westens in West-Berlin aus der Taufe gehoben worden. Das war eine direkte Reaktion auf die Weltfestspiele der Jugend und Studenten, die in Ost-Berlin Millionen auf die Straße und in die Stadien brachten. Man hat sich für den Westen auch künstlerische Programme überlegt. Die internationalen Filmfestspiele Berlin fanden dann im Juni 1951 das erste Mal statt und die Berliner Festwochen im September. Man hat es von vornherein entschieden, mit ehemaligen Funktionären aus der Nazi-Zeit zu besetzen. Das war im Kalten Krieg weniger schlimm, als die kommunistischen Rückkehrer aus dem Exil zu fragen. Alfred Bauer ist ja eine bekannte Geschichte bei der Berlinale, aber auch Heinz Tietjen und Gerhard Westermann, die Berliner Festwochen übernahmen, hatten also prominente Karrieren in Nazi-Deutschland hinter sich. Und aus dieser Zeit haben sich die Berliner Festspiele entwickelt. 10 Jahre später bekamen diese beiden Festivals zusammengefasst diesen Namen, sind durch die Zeit der Entspannungspolitik gegangen, haben große Annäherungen zwischen Ost- und Westdeutschland und Ost- und Westeuropa künstlerisch betrieben, bevor das politisch Wirklichkeit wurde. Sie haben die Wende überlebt, die 90er Jahre. Sie sind in den 2000ern zu einer Bundesinstitution geworden. Und immer mit dem Weltgeschehen und mit dem, wie sich das künstlerisch transformieren und beschreiben lässt, in Verbindung gewesen.
Das war jetzt der ganz, ganz große Bogen. Ich will nochmal zurück auf den Anfang, also wirklich so eine Kulturoffensive im damals ja noch 4 geteilten Berlin. Sehr politisch schon allein deswegen ein Zeichen. Aber was ich gelesen habe, es gab jetzt auch so Feuerwerk, Boxkämpfe, Segelregatta, oder? Das habe ich.
Ja, der Kulturbegriff war auf jeden Fall auch ein populärer. Das ist bei Filmfestspielen ja ohnehin der Fall. Also Alfred Hitchcock, aber auch Walt Disney waren bedeutende Gäste, während eben bei den Weltfestspielen in Ost-Berlin Pablo Neruda kam zum Beispiel. Aber es ging auch um neue Hochkulturen, es ging auch um internationale Kultur. Der Bruch, den die Nazis gebracht hatten mit der internationalen Kulturwelt, der war ja sehr stark. Viele Traditionen, die Berlin zu einer Weltstadt gemacht hatten, wurden abgebrochen. Denken Sie nur an den Ausdruckstanz und die Tanzszene in den 20er Jahren. Das ging alles verschütt. Und mit den Berliner Festwochen und den Filmfestspielen war es zum ersten Mal in West-Berlin wieder möglich, auch Stars aus der ganzen Welt hierher zu bringen. Ja, da waren also von der großen Hochkultur, von den Konzerten bis hin zu den ja etwas dubiosen Stadionspielen alles dabei.
Es ging aber natürlich auch hochkarätig weiter. Sie haben es gesagt, international die Kunst, aber auch politisch. Es gab ein Gedenkkonzert für John F. Kennedy. Martin Luther King hat gesprochen, das war glaube ich 64.
Ja, das war auch deshalb politisch, weil zu der Strategie der Amerikaner gehörte in den 50ern und auch noch in den 60er Jahren ein ganz umfängliche Investition in, was wir heute Softpower nennen, in Kultur, in Kunst. Das gab es sowohl im Bereich der Jazzmusik, die Berliner Jazztage, die eben zum ersten Mal, als sie stattfanden, von Martin Luther King eröffnet wurden. Also es ging um Entnazifizierung auf der einen Seite im kulturellen oder durch kulturelle Maßnahmen, aber es ging sicher auch um Positionen im Kalten Krieg gegen den Osten.
Seit 2002 sind die Festspiele allein vom Bund verantwortet und ja, sie sind über die Jahre groß geworden. Was zählt da alles dazu? Also, Ihnen wird bestimmt mal mehr einfallen. Also der Gropiusbau, das Theatertreffen, das Jazzfest, das Musikfest.
Wir haben seit 2002 auch 2 eigene Spielstätten und die bespielen wir auch das ganze Jahr über. Das ist das Haus der Berliner Festspiele, das ehemalige Theater der Freien Volksbühne in der Schaperstraße und der Gropiusbau. Im Haus der Berliner Festspiele haben wir quasi jeden Monat ein anderes Festival. Wir haben das Theatertreffen bei uns, eine Performing Arts Season, die 3 Monate lang große internationale Gastspiele aus Tanz, Theater und Performance ins Haus der Festspiele bringt. Wir haben 4 Festivals für Jugendliche, die aus ganz Deutschland sich bewerben. Die treffen junge Szene im Bereich Theater, Tanz, Literatur und Musik. Da kann man jedes Jahr sich bei uns bewerben und dann werden die 8 bis 12 von einer Jury ausgewählten besten jungen Produktionen von 12 bis 22-Jährigen hier nach Berlin geholt.
Sie haben auch mal gesagt am Anfang, Sie wollen mehr Festspiele wagen. Was heißt denn das? Also gibt's noch mehr, Matthias Pees? Oder haben Sie Ihr Ziel schon ein bisschen erreicht mit dem, was jetzt kommt?
Also die Frage ist ja weniger eine quantitative, sondern vielleicht stärker um eine Frage der Wahrnehmung und der Konzentration von Programmen, des Zusammenspiels von Programmen. Wenn Sie sehen, dass wir in diesem Jahr zu unserem Jubiläum einerseits mit Marina Abramovic zu Balkan Erotic Epic eine große Ausstellung im Gropiusbau organisiert haben und andererseits hier die deutsche Erstaufführung der Bühnenversion dieses Werkes im Oktober in unsere Performing Arts Season bringen. Wenn Sie sehen, wie wir jetzt einen Japan-Fokus über 5 verschiedene Festivals gelegt haben, von einem No-Theater, das beim Musikfest im September in der Philharmonie auftritt, dann ist das so eine Richtung, in die wir bei den Berliner Festspielen in Zukunft stärker wieder gehen wollen. Die Berliner Festwochen, solange sie bis 2002 stattgefunden haben, haben immer wieder mit großen thematischen Setzungen, genreübergreifend, Themen gefunden und gesetzt. Die jüdischen Lebenswelten, Preußen, der kritische Blick, Rückblick auf die preußische Geschichte, viele, viele andere Themen. Und das war ein Ansatz, dem wir uns immer stärker wieder annähern. Warum? Weil die Zeit der ästhetischen Ostdifferenzierung, in der wir die letzten 20 Jahre, ich würde mal sagen, die ersten 20 Jahre dieses neuen Jahrtausends, uns ganz zu Recht mit neuen Formen, mit experimentellen, zukunftsweisenden künstlerischen Praktiken auseinander differenziert haben, in guten Zeiten, in Zeiten, in denen wir materiell und politisch eigentlich auf der sicheren Seite waren und uns das deshalb leisten konnten, weil diese Zeiten sich zu ändern scheinen, weil wir gesellschaftlich viel stärker wieder nach thematischen Orientierungen suchen, nach Angeboten des Diskurses, der Auseinandersetzung, des Zusammenkommens und auch des Auseinandersetzens, des Sich-Auseinandersetzens über Konflikte in solchen Räumen, wie sie Kulturinstitutionen schaffen können. Und deswegen ist eine solche thematische Konzentration und ein stärkeres Zusammenspiel der Künste, glaube ich, zukunftsweisend.
Auch sicherlich, Matthias Pees, als Antwort auf den Druck, unter dem die Kulturinstitutionen, die Kultur ja steht, nicht nur finanziell, auch politisch, denke ich mir mal.
Naja, ich glaube, dass das, wozu eine Gesellschaft Kunst auf diese Art und Weise öffentlich finanziert, in großen Institutionen so ins Zentrum ihres Lebens, ihres Zusammenlebens stellt, dass diese Notwendigkeit, dieser Grund stärker wieder ins Bewusstsein kommen muss. Ins Bewusstsein natürlich der Menschen, die dorthin gehen. Aber gibt es auch die notwendige Überzeugung auf politischer Ebene, auf der repräsentativen Ebene dieser Gesellschaft, dass diese Notwendigkeit da ist, dass das ein ganz wichtiger und auch eigenständiger und eigentümlicher Beitrag ist, den die Künste und die Kultur leisten. Wir haben nach dem 7. Oktober unsere Reflexe und Reflexionen-Reihe mit Meron Mendel und Saba Nur Shima aus der Taufe gehoben, weil ein vollkommener Stillstand auf der Gesprächsebene zu verzeichnen war. Die Menschen trauten sich überhaupt gar nicht mehr, über Israel und Palästina und Deutschland öffentlich zu sprechen. Jeder hat gesagt, ich sage bestimmt was Falsches, ich kann es nur falsch sagen, ich bin empathisch mit diesem oder jenem, aber man kann nicht mehr darüber kommunizieren. Alles ist sofort eine Sprengfalle in der Öffentlichkeit. Da sind wir zum ersten Mal mit diesem Format an den Start gegangen und haben gesagt, das kann gar nicht anders sein, dass in Orten wie unseren solche Dialoge stattfinden müssen und mit so tollen Partnern wie Meron und Saba Nur das natürlich auch möglich war. Wir haben diese Reihe fortgesetzt. Jetzt zu unserem Jubiläum gibt es wieder ein solches Programm und es beschäftigt sich 75 Jahre nach unserer Gründung mit der Zukunft.
Wenn wir so ein bisschen auf das Festprogramm der Festspiele jetzt zu 75 Jahre schauen. Also das ist ein großer Punkt. Und auf der anderen Seite Sie fahren Bahn, ne? Sie fahren ja, Ringbahn. Ja, so, da Bahn. Möchte ich auch mal was zu hören.
Wenn sie fährt, fahren wir Bahn. Also ich will Ihnen schildern, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben uns letztes Jahr hingesetzt und gesagt, jetzt werden wir schon wieder, jetzt ist schon wieder Jubiläum. Wir hatten ja vor 5 Jahren erst 70-jähriges Jubiläum. Da gab es eine tolle Ausstellung auch zu im Gropiusbau, auch ein tolles Programm. Mal, was macht man? Und dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, gleichzeitig 75 Jahre zurück und 75 Jahre vorauszuschauen. Das ist natürlich völlig spekulativ, aber fürs Spekulative ist die Kunst ja berühmt und berüchtigt. Also haben wir uns einerseits mit dem Reflexe- und Reflexionen-Programm der Zukunft zugewandt. Das ist das eine Programm, aber das künstlerische Programm, was wir uns ausgedacht haben, dafür haben wir uns natürlich einen Künstler geholt, der uns das konzipiert hat, Akira Takayama. Das ist ein japanischer Theater- und Konzeptkünstler, der ja 2 Dinge für uns getan hat. Einerseits die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, nämlich die vergangenen 75 Jahre und 27 Projekte, die in den Schubladen gelandet sind. Kunst- und Kulturprojekte, architektonische Projekte, Stadtplanungsideen, die nie verwirklicht worden sind oder die irgendwann vergessen worden sind. Wir haben gesagt, 27 vergessene Visionen übrigens für 27 Bahnhöfe auf der Ringbahn. Und könnten diese 27 Visionen heute umgesetzt werden? In welcher Weise könnten sie umgesetzt werden? Wo könnten sie umgesetzt werden? Das ist die eine Ebene und die andere ist eben diese Ringbahn selbst, die Peripherie und das Zentrum. Das ist die andere Frage, die er sich stellt. Was ist denn überhaupt Berlin? Das schöne Zentrum, das hippe Mitte und Friedrichshain oder die Außenbezirke und wie kommt man da anders wieder zusammen? Der Künstler, der nun aus Japan kommt, weit weg von Berlin, stellte die provokante Frage, die wir uns gar nicht getraut haben zu wiederholen, ist nicht die Ringbahn die neue Mauer?
Also Sie sind nach wie vor, höre ich raus, Matthias Pees, schwer begeistert oder haben Sie es irgendwann mal bereut seit 22, dass Sie das Amt?
Nein, ich bereue nichts.
Und freuen sich jetzt auf was besonders beim Jubiläum?
Ja, also ich freue mich tatsächlich, und das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, auf ein fantastisches Programm beim ebenfalls ganz unter dem Zeichen des 75-jährigen Jubiläums stehenden Musikfest Berlin in der Philharmonie. Ja, wir eröffnen ja auch dort am Freitag mit einer semiszenischen Aufführung von Le Grand Macabre von Ligeti, also auch ein unheimlich politisches Werk. Ich freue mich wahnsinnig, auf diese Touren auf der Ringbahn gehen zu können. Ich freue mich auf die Performance von Gabriele Stötzer auf dem Dach des Gropiusbaus. Das sind alles Dinge, ich weiß gar nicht, ich freue mich auf das alles. Ich freue mich so drauf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.